FSV. Der SWR Sport Podcast.
Mit Achim Scheu aus der SWR Sportredaktion und Florian Winkler.
Moin zusammen.
Und unser Gast ist heute einer der Nachwuchsspieler von Mainz 05, der im Profikader definitiv schon Spuren hinterlassen hat, ist Jonathan Johnny Burkhardt. Moin.
Guten Morgen.
Moin Johnny.
Ja, das ist genau die Frage. Möchtest du oder dürfen wir Johnny sagen oder ist der Jonathan lieber?
Sehr gerne Johnny.
Mit voller Überzeugung aber gerade.
Ja.
Gibt es auch Menschen, die dich Jonathan nennen?
Eigentlich nicht, nee, fällt mir sogar niemand ein jetzt.
Nicht mal
deine Eltern?
Eltern, Oma?
Nee. Oh ja, doch, Oma ist gut. Oma sagt gerne Jonathan, immer abwechselnd. Die weiß selber nicht so richtig, ob Jonathan oder Johnny. Dann ab und zu mal ein Lehrer früher, aber auch 90% Johnny, also es gibt wirklich wenige.
Oder früher, wenn du was angestellt hattest, so der Klassiker, Jonathan. Dann wusstest du jetzt.
Bei mir war das immer, also Achim, ja, aber streng genommen auch Joachim. Und immer, wenn meine Eltern meinen Lateinvokabeltestheft gefunden haben und dann gerufen haben, Joachim, dann wusste ich, okay. Das nur an der Stelle. Wie war das bei dir? Wie war das bei dir, Florian?
Ja, nee, meine Eltern sagen immer noch, und ich finde es ganz furchtbar, den kompletten Namen zu hören. Also von daher, jeder, der Flo sagt, ist besser. Absolut.
Okay.
Wir würden gerne, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen geschmunzelt haben und Flo und ich Privates erzählt haben, ein paar schnelle Fragen zum Einstieg machen, um ein bisschen warm zu werden. Mit der Bitte, dass du die so spontan wie möglich beantwortest.
Okay.
Wer war oder wer ist dein skurrilster Mitspieler?
Mein skurrilster Mitspieler? Wer war oder wer ist? Boah, dann haut ihr gleich so eine Frage zum Anfang.
Good morning!
Die ich spontan beantworten soll, ja. Dann nehme ich jetzt einfach mal Daniel Brosinski.
Warum?
Okay.
Warum? Weil, also skurril ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist ein ganz besonderer Mitspieler, weil er ja so trotz seiner so erfolgreichen und langen Karriere so locker drauf ist und so, sag ich mal, so einen besonderen Körper hat, dass er sich nicht viel aufwärmen muss, dass er immer direkt auf den Platz gehen kann und schießen kann, sage ich mal, mit ja, gehobenem Alter, ist vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber, aber als eine der Älteren der Mannschaft, ja, das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue.
Welchen Beruf hätten sich deine Eltern vorgestellt, wenn es nicht Fußballprofi geworden wäre?
Ja, ich glaube gar keinen. Also ganz ehrlich, es gab nie eine Richtung, in die ich irgendwie gedrängt wurde oder sonstiges. Da war ich völlig frei. Ich glaube, da hätte ich mir alles aussuchen können, was ich mir gewünscht hätte.
Und was hättest du dir so parallel ausgesucht, theoretisch?
War mein Leben lang eigentlich immer so fußballbegeistert und wollte immer nur in die Fußballrichtung. Also dann vielleicht, Kommentator oder sowas oder Sportredakteur, das wäre schon auch gegangen.
Du sollst zu uns kommen.
Ja, kannst bei uns mal gerne reinschnuppern. Wäre vielleicht auch eine Option,
Praktikum
wäre eine Option ja für auch nach der Karriere.
Ja.
Also Praktikumsangebot ist hiermit offiziell raus. Bewerbung dann bitte an uns. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Ja, auf meine Familie. Das ganz einfach. So einen Halt gibt, auch wenn es mal nicht läuft oder so. Das ist einfach ein Punkt, wo ich immer hinkommen kann. Ich weiß, ich kann immer kommen, egal was passiert ist, egal ja, wie ich gespielt habe oder keine Ahnung, es ist total egal. Meine Familie steht mir da immer zur Seite. Deswegen kann ich auf die nie verzichten, ganz einfach.
Ist dieser familiäre Background im Profisport oder im Fußballprofi-Sein noch wichtiger im Prinzip, so einen runterzuholen, einen abzuholen?
Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber mir hilft es enorm, um einfach vom Fußball auch wegzukommen. Jetzt hier, früher war es dann immer, ich war in Mainz und bin dann nach Darmstadt zu Hause und das war ein ganz anderes Umfeld in Darmstadt. Andere Freunde, andere Kollegen, meine Familie, die auch nichts mit Mainz 05 direkt zu tun hatte. Und deswegen hat es mir einfach enorm gut getan. Quasi so zwei parallele Welten. Mainz war Fußball und Darmstadt war die Familie und die Freunde. Das war schon immer wichtig für mich.
Unsere Klassikerfrage. Wenn dein Leben verfilmt werden würde.
Oh nein.
Welcher Schauspieler würde dich spielen?
Oh, also da, ist es schlimm, wenn ich die nicht beantworte, weil ich bin wirklich ganz, ganz schlecht in Schauspieler, Filme. Ich bin da, ich weiß nicht, aber ich bin kein Filmegucker und ich schaue mir sowas nicht an. Ich habe keine Ahnung, was für Schauspieler es gibt.
Ich bin so Serientyp? Dafür?
Nee, gar nichts.
Auch nicht, okay.
Ich gucke abends Fußball auf der Couch und keine Filme oder Serien.
Okay. Okay. Ja, bei Generation Netflix, also denkt man ja, okay.
Aber. Ja, gibt es sicherlich viele, aber da bin ich irgendwie gar nicht der Typ für. Ich weiß auch nicht, vielleicht kommt es noch, aber momentan nicht.
Also wenn du kein Serientyp bist, bist du dann eher der Playstation-Typ, der FIFA-Zocker?
Schon eher auf jeden Fall dann. Also entweder Fußball gucken oder abends mit den Kumpels an der Playsee zocken und sich dann unterhalten gleichzeitig.
Wie zufrieden bist du da mit deinem FIFA-Ratings?
Mit meinem FIFA-Rating?
Also mit deiner Statistik, mit deinen Werten, die du da hast?
Ja, es sollte immer weiter aufwärts gehen, sag ich mal. Bis jetzt ist es jedes Jahr ein bisschen besser geworden. Und wenn es weiter so geht, bin ich happy. Aber natürlich macht es nicht ganz so viel Spaß, mit mir zu spielen, weil die Werte noch ein bisschen zu wünschen übrig lassen.
Gibt es irgendwo, wo du sagst, ey, FIFA, kommt Jungs, EA Sports, was da habt ihr mich zu krank bewertet, zu krass, zu negativ?
Oh, ich glaube, das Schlimmste ist, glaube ich, mein Defensivwert. Der ist, glaube ich, bei 26 oder
was?
Sowas.
Und, okay.
Ja, da würde ich mich auch beschweren.
Direkt eine Mail hinschreiben.
Der ist schon ein bisschen böse, ja.
Wie kommt's?
Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich den jetzt auch langsam verbessere, dann geht er vielleicht auch in die richtige Richtung.
Wie wichtig ist dir Social Media?
Gar nicht. Also ich bin weder auf Instagram noch auf Facebook. Ich möchte mich da eigentlich auch, soweit es geht, raushalten, weil ich glaube, dass die ganzen Kommentare und auch der ganze Hype, der durch Social Media entstehen kann, dass der einen auch ganz schön vom Weg abbringen kann.
Das hört wahrscheinlich jeder Sportvorstand und jeder Berater gerne, wenn ein 20-Jähriger solche Dinge sagt, wie du gerade.
Ja, ich sage das aber nicht nur, damit es ein Berater gern hört oder so, sondern ich mache das aus Überzeugung und deswegen bin ich auf den sozialen Netzwerken nicht präsent, was vielleicht auch meine Freunde manchmal nervt oder so, weil sie mir irgendeinen Beitrag zeigen wollen. Aber da müssen sie dann halt screenshotten und mir per WhatsApp schicken. Das ist das Einzige, worüber ich kommuniziere und damit bin ich echt zufrieden und auch ganz gut gefahren. Ich sehe Jungs, die dann den ganzen Tag auf Instagram hoch und runter scrollen und auch nicht mehr so ganz wissen, was sie sich da eigentlich angucken. Deswegen bin ich glücklich, dass ich das eigentlich nicht habe.
Was ich total bemerkenswert finde, weil genau viele in deinem Alter, wo man sich so ein bisschen ja auch als Profimarke aufbauen kann, ist ja Social Media ein super Weg. Und auch da natürlich, wie du es schon gesagt hast, auch super gefährlich, lenkt ab. Wie viel Energie verschwendest du da drauf? Wie viel Fake ist da auch dabei, da so eine Scheinwelt aufzubauen? Aber man kann sich ja im jungen Alter quasi da schon so ein bisschen mit einem, JB und deine Nummer noch dazu, ist ja dann so ein super Hashtag oder sowas. Dass man sich bewusst dagegen entscheidet, ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Also hast du da auch viel negative Beispiele einfach, die das so ein bisschen beeinflusst haben, oder war das Thema für dich von vornherein nie eins?
Ich hatte früher mal Instagram, muss ich sagen. Ich weiß nicht, mit 14 oder sowas und dann mit 16 oder 17 habe ich aber meinen Account dann gelöscht, weil ich mir gesagt habe, dieser Vergleich immer, der hat so viel Followerzahlen, der kriegt so viel Likes, der war enorm präsent damals. Und ich war selbst auch einer, dem es wichtig war, dass seine Bilder Anerkennung finden. Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und habe mich gefragt, warum ist es dir so wichtig? Warum brauchst du das, dass dann da am Ende statt 300, 400 Likes stehen und bei dem anderen stehen 500 und dann, wenn man das löscht, wenn man gar nicht auf dieser Plattform ist, dann muss man sich darüber keine Gedanken machen. Und deswegen habe ich dann meinen Account gelöscht und bin damit wirklich sehr glücklich.
Das ist jetzt der Teil des Podcasts, den wir nochmal extra rausschneiden und an alle 16, 17, 14-jährigen Fußballfans
schicken. Einfach ins NLZ, Volker Kersting kriegt das.
Ja, oder auch an irgendwelche Kinder, Jugendliche, die ganz normal einfach Fußball spielen und die meiste Zeit oder sehr viel Zeit vor dem Smartphone verbringen und bei Insta, wie du sagst, Zeit vergeuden oder gar nicht merken, wie sie eben möglicherweise ihre Zeit vergeuden.
Ja, aber ich sag, was ich ein bisschen daran vermisse, ist auch, diese ganzen Sportseiten abonniert zu haben und immer die neuesten News, sage ich mal, zu kriegen.
SWR.de Sport.
Ja, gut, die hatte ich damals, um ehrlich zu sein, nicht abonniert, aber ja, einfach so klassische Seiten, wo du dann erfahren hast, wenn Ronaldo sein, so wie gestern, 350. Tor macht oder sonst was, das ist jetzt immer ein bisschen schwieriger rauszufinden, sage ich mal. Aber sonst vermisse ich nichts.
Sprechen wir ein bisschen über dich und deinen Werdegang durch das Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05, dann zu den Profis. Im Nachwuchsleistungszentrum hast du ja wahrscheinlich mehr oder weniger seit der U15 bist du dort gewesen, ein Stück weit auch Druck verspürt und eine Erwartungshaltung an dich selbst gehabt, aber auch dein Umfeld hatte eine Erwartungshaltung an dich, das NLZ-Talent. Wie bist du oder wie gehst du auch heute noch mit diesem Druck um? Oder empfindest du es möglicherweise gar nicht als Druck?
Also im NLZ habe ich mir darüber absolut gar keine Gedanken gemacht. Da habe ich keinen Druck empfunden und habe mich immer total frei gefühlt von ja, eigentlich in jeder Jugendmannschaft. Und jetzt in der Profimannschaft ist es schon, also fühle ich mehr Druck, weil einfach nochmal viel mehr Medien dazukommen mit den Fans. Man will ja auch irgendwie ja, den Fans keine Negativserie bieten, so wie wir das am Anfang gemacht haben und steht da in der Verantwortung ja, der Stadt, dem Verein und den Fans ja, Punkte zu bringen. Und deswegen verspüre ich in der ersten Mannschaft schon Druck. In der Jugend war das immer so, ja, wir haben sowieso genug gewonnen und es ist sowieso immer irgendwie gelaufen. Deswegen war das da irgendwie für mich deutlich lockerer.
Aber du hast das klare Ziel ja gehabt, Fußballprofi zu werden. Ja. Und es ist ja auch einfach extrem schwierig, sagen, ich bin zwar im NLZ oder ich laufe die U-Mannschaften, aber dann wirklich bei den Profis auch zu landen, den Vertrag zu bekommen, da sich festzuspielen, ist ja schon, das schaffen ja nicht so viele. Das ist so, ja, ich habe im Moment echt kurz gestaunt, dachte, boah, ohne Druck einfach frei aufspielen und dann sagen, und so nach dem Motto, ich gucke, was rauskommt. Ja, oder war dir immer klar, wenn ich so weitermache, also aus eigener totaler Überzeugung, schaffe ich das auch?
Ich muss sagen, also diesen Gedanken, ja, ich werde sowieso Profi oder so, hatte ich nie. Ich habe einfach gespielt, um Spaß zu haben, habe mein Bestes gegeben und habe dann geguckt, was rauskommt. Ich hatte nie so den Gedanken oder von außen kam nie der Druck, du musst Fußballprofi werden, du musst es einfach schaffen mit deinem Talent, du bist so gut in der Jugendmannschaft, da bist du immer der Beste, du musst Fußballprofi werden. Das hat mir niemand gesagt und dadurch hatte ich irgendwie kein Druck, auch in der U19 nicht. Ich habe dann mein Bestes gegeben und habe geschaut, was rausgekommen ist. Und so ist es, bin ich eigentlich damit ganz gut gefahren.
Wurdest du irgendwie vorbereitet auf den Schritt zum Profi-Dasein? Also, oder bist du auch genug vorbereitet worden? Hat man dir Mediencoachings gegeben? Hat man dir Tipps gegeben, wie du mit deinem Gehalt umzugehen hast, mit dem Geld, weil klar, für einen 20-Jährigen verdienst du ordentlich viel Kohle, wie du auch mit der Bekanntheit umgehst, wie du dich in der Öffentlichkeit zu verhalten hast, hat man dir da Tipps und Leitlinien mitgegeben?
Also so ein Mediencoaching, glaube ich, gab es immer mal wieder auch bei den U-Nationalmannschaften. Alles andere war Erziehungssache von meinen Eltern, die mir bestimmte Werte vermittelt haben und die mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin. Und deswegen war da also keine bestimmte Vorbereitung oder wenn du so und so bekannt bist, musst du dich so und so verhalten. Das kam einfach so mit der Zeit. Da wurde ich jetzt nicht direkt darauf vorbereitet, auch auf den ersten Profivertrag oder so, wie es dann ist, oben mitzutrainieren. Das sind alles Abläufe, die man im NLZ schon kennenlernt, durch Spielformen oder diese Mainz 05-Tugenden, die man vermittelt bekommt. Aber so direkt darauf vorbereitet, so und so ist es, wenn du dann oben bist und das hast du zu tun, das wurde ich nicht.
Wir haben so ja natürlich ein bisschen recherchiert und uns Infos reingeholt. Bo Svensson hat über dich gesagt, bei Johnny habe ich das Talent von Anfang an gesehen, der dich ja dann auch als Trainer begleitet hat. Da war ja irgendwie so der Gedanke, wenn ein Trainer so eine Vorlage gibt und jetzt, wenn man dich dann so hört, dann war das eher kein Fluch, sondern sogar einfach nur nochmal so ein positiver Schub. Also hat bei dir, wenn man dich so hört, überhaupt keinen Druck erzeugt, wenn der Trainer schon per se eine hohe Meinung hat. Also nach dem Motto, der Weg ist bei Johnny Burkhardt vorgezeichnet, der wird definitiv Profi bei dem Talent und da setzt bei dir auch nichts ein nach dem Motto, wow, jetzt muss ich das aber auch bestätigen.
Nee, absolut nicht. Das ist eher, also wenn jemand sowas über mich sagt, dann habe ich mich und freue ich mich immer noch. Das ist eine positive Sache, die ich dann eher positiv aufnehme und nicht als Druck empfinde. Wenn mir jemand sagt, ja, wenn du dranbleibst, wenn du weiter hart arbeitest, wenn du die richtige Mentalität mitbringst, dann schaffst du es. Dann denke ich mir, ja, boah, ja, geil, dann werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Also das verspüre ich dann nicht als Druck.
Ich finde dieses Thema, ich mache mir selbst keinen Druck. Ist dir das auch schon mal irgendwie von einem U-Trainer oder irgendeinem Gespräch im NLZ auch mal andersrum ausgelegt worden, nach dem Motto, Johnny, du musst da mehr Gas geben, deine Einstellung, ich guck mal, was rauskommt, ist uns zu lax, zu locker, da muss mehr Dampf dahinter sein oder zielstrebiger, dass du das mehr verkörperst, ich will unbedingt Profi werden?
Direkt, ich kann mich an kein Gespräch eigentlich erinnern, wo mir das direkt gesagt wurde. Ich weiß nur, dass meine Einstellung früher, zum Beispiel in der U15, noch sehr, sehr locker war und nicht die richtige, um Profi zu werden. Und Bo Svensson war definitiv ein Trainer, der auch durch sein früheres Profi-Dasein mir beigebracht hat, ja, was es heißt, immer alles zu geben, in jedem Training und alles anzunehmen, egal wie die Situation ist. Früher hatte ich noch eher dieses lockere jugendliche Denken, sage ich mal, ich komme halt auf den Platz, habe Spaß und wenn das Training nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich keinen Bock mehr. Aber ja, unter Svensson, der hat mir klar gezeigt, wenn das Training nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann hast du trotzdem in jeder Übungsform, auch wenn sie dir vielleicht nicht gefällt, hast du das zu machen, was ich sage und alles zu geben, um dich vielleicht in den Bereichen zu verbessern, was dir nicht so viel Spaß macht. Und da hat er mich, ich hatte ihn, glaube ich, 3 Jahre als Trainer, da hat er mich schon enorm geformt und mir, ja, mich da weiterentwickelt. Es war nicht immer so, dass ich, es war nicht von Beginn an so, dass ich der, mit Leandro habe ich zum Beispiel, Leandro Barreiro, habe ich viel darüber geredet, der war, glaube ich, von klein auf immer der Professionellste und immer derjenige, der genau die richtige Einstellung hatte. Das war bei mir nicht von klein auf so. Das war schon eher ein Prozess, der über die Jahre gewachsen ist und auch mit den richtigen Trainern gekommen ist. Aber auch, ja, dass ich das verstanden habe, was ich dann zu tun habe. Diese richtige Einstellung, diese Mentalität, glaube ich, eher so ein bisschen gewachsen bei mir.
Ja, man sagt ja auch immer bei Spielern im NLZ, dass die Einstellung eine unheimlich große Rolle spielt. Hast du dann vielleicht auch Spieler beobachtet, die mit dir gespielt haben, die aufgrund fehlender Einstellung es dann am Ende nicht gepackt haben? Die vielleicht sogar in der jeweiligen Altersphase einen Ticken besser waren als du?
In Mainz, ja, sicherlich auch. Auch bei Mainz und 5 fallen mir da Beispiele ein. Ich möchte jetzt niemanden belasten, deswegen auch keine Namen nennen, aber gab immer wieder Spieler, wo du vom Talent her gedacht hast, wow, der hat wirklich alles, der hat einen guten Körper, der hat eine tolle Technik, der kann es wirklich packen, aber ja, hat dann halt keinen Bock, zurückzulaufen oder sowas. Und ab einem bestimmten Niveau, ab U17, U19 Bundesliga, klappt das vielleicht noch irgendwie mit deinem Talent, aber wenn es dann weitergeht, dann kannst du dich halt nicht mehr rausnehmen und kannst nicht mehr einfach vorne stehen bleiben. Und wenn man dann es nicht schafft, diesen, sag ich mal, Schalter umzulegen und zu merken, ja, jetzt, ich bin zwar gut und ich kann eigentlich alles, aber zurücklaufen muss ich halt auch noch, dann wird das nichts. Und so gibt es schon einige Fälle, ja, die dadurch, dass sie dann nicht die richtige Einstellung gefunden haben, leider nicht geschafft haben, obwohl sie vom Talent her sicherlich das Zeug dazu gehabt hätten.
Wo kicken die jetzt? In welchen Ligen?
Ja, so Regionalliga.
Na, immerhin.
Würde ich sagen, ja, immerhin. Aber Regionalliga oder aber auch Oberliga, die Richtung.
Dieses NLZ-Thema ist ja schon auch eins, was so ein bisschen auch über Mainz 05 hinausgeht. Zu dem Punkt Mainz 05 NLZ, fühlst du dich als klassischer NLZ-Mainzer, also seit der U15 durchgehend bis in die Profimannschaft, so noch mehr diesen Werten von Mainz verpflichtet, diesem, was für was steht Mainz 05, weil du es von quasi klein auf, in Anführungszeichen, so eingeimpft bekommen hast?
Definitiv. Also dadurch, dass auch Mainz quasi in der Jugend von U15 bis U19 immer das Gleiche vermittelt, für was Mainz 05 steht und nicht. Das ist einfach auch gut gemacht mit Richtlinien und Prinzipien, die dir da vermittelt werden.
Die aber auch passen müssen für einen, genau, selbst, finde ich, ne?
Genau, also das ist ja, sicher, ja. Mit denen man sich auch identifizieren muss und die aber ja in jeder Jugend gleich vermittelt werden und nicht der U17-Trainer sagt dir auf einmal was anderes als der U15-Trainer. Das muss gut strukturiert sein und dann, glaube ich, bringt es was, weil man dann auch in schwierigen Phasen wirklich genau weiß, worauf es ankommt, was Mainz 05 ausmacht. Zum Beispiel so Dinge wie, ja, wir sind nicht die prädestinierte Ballbesitzmannschaft, das ist auch gar nicht das, was wir sein wollen, sondern wir definieren uns auch über schnelles Umschalten und gutes Gegenpressing und so Dinge, die einem mitgegeben werden, die man dann eben auch im Profikader anwenden kann und wo man weiß, dann ja, das ist gefragt, wenn man für diesen Verein spielt. Deswegen, glaube ich, hilft es schon, wenn man im NLZ so Sachen vermittelt bekommen hat.
Wie siehst du diese Diskussion? Und es ist ja eine Stichwort, es fehlt an Typen. Diese ganzen, ich sage jetzt mal diese Stammtischparole, zitiere sie mal, diese ganzen NLZ-Typen, die sind alle zu glatt, die sind nicht meinungsstark genug, da fehlt so ein bisschen an Charakter, die sind alle stromlinienförmig, die sind ja auch alle gebaut im NLZ, um dem ganzen System so zu folgen. Du kennst diese, ich sag mal, Doppelpass-Diskussion. Du bist ja wirklich der klassische NLZ im Verein, alle U-Mannschaften, DFB. Wie viel ist da dran?
Es ist sicherlich ein bisschen was dran, weil das, glaube ich, auch der einfachere Weg ist, quasi immer das zu sagen, was die Presse im Interview hören will, weil wirklich auch heutzutage ja jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt wird, wenn du dann ja statt machen, arbeiten nimmst als Verb, sage ich mal, dann steht auf einmal am nächsten Tag in der Zeitung irgendwas mit Arbeitern drin oder was weiß ich. Das ist ja, also das ist auch enorm gefährlich. Da deswegen, glaube ich, ist es normal, dass es so ein Prozess ist, dass viele Jungs da den, sage ich mal, einfacheren Weg gehen. Und ich glaube, dass es in Ordnung ist, wenn man quasi durch diesen Prozess durchläuft und dadurch nicht immer überall das sagt, was man gerade denkt, um einfach am Ende, wie soll ich das formulieren, ja, um nicht überall anzuecken und sich nicht überall Stress zu machen. Aber ich glaube, dass es trotzdem ganz, ganz wichtig ist, dass man weiß, wo man dann trotzdem auch mal Kritik äußern kann und dass man seine Charakterzüge beibehält und nicht dann anfängt, das zu denken, was man auch erzählt. Dass man nicht immer das Gleiche vor der Presse erzählt, aber das dann auch anfängt zu denken und nach innen in ein Team, in eine Mannschaft zu tragen, sondern dass man vielleicht auch kritische Worte und das, was man dann wirklich denkt, dass man das auch wirklich äußert. Jetzt vielleicht nicht in den Medien und in der Presse, aber ich sehe das auch, dass durch diese ganze NLZ-Arbeit und auch die Medienarbeit, die da betrieben wird, dass da dann auch mehr Jungs anfangen, ja, oberflächlich zu denken und das ist schon ein bisschen ein Problem und die Spieler, die wirklich das sagen, was sie denken, auch im Kreise der Mannschaft, die werden weniger, das glaube ich auch.
Du hast die U-Nationalmannschaften alle durchlaufen, aktuell spielst du in der U21, dein Trainer dort ist Stefan Kunz. Jetzt bist du einer der wenigen in dieser Mannschaft, der auch im Verein regelmäßig spielt. Stefan Kunz beschwert sich ja auch immer darüber, dass ganz viele U21-Nationalspieler, die er verpflichtet, eben in ihren Vereinen zu wenig Einsatzzeiten bekommen. Teilst du diese Kritik von Stefan Kunz? Spielt es wirklich so eine große Rolle, im Verein auch zu spielen, wenn man bei der U21 spielen will oder spielt?
Ich sehe das ähnlich, weil ist wirklich für, gerade in diesem jungen Alter, glaube ich, ist es enorm wichtig, viel zu spielen, viel Spielpraxis zu bekommen. Und ich glaube es aber auch, dass es sich ein bisschen gebessert hat, im Gegensatz zu, was dem Lehrgang Belgien, Moldawien war es, meine ich, mhm. wo wirklich ganz, ganz viele auf nur wenige Einsatzzeiten gekommen sind. Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel Salih Özcan bei Köln deutlich regelmäßiger spielt. Ismail Jakobs spielt da jedes Spiel, glaube ich, 90 Minuten. Und Amos spielte in der Bundesliga regelmäßig. Amos Pieper, das ist schon, hat sich, glaube ich, einen Tick gebessert. Aber grundsätzlich teile ich das, weil es dann wirklich enorm schwer ist, gerade in dieser eng getakteten Corona-Zeit mit einer EM-Gruppenphase jetzt dann im März und das Turnier geht aber erst weiter, dann brauchst du, geht erst, glaube ich, 2 oder 3 Monate später dann in die Endrunde, wenn man die Gruppenphase übersteht, dann brauchst du wirklich topfitte Spieler, die dann auch in den 2 oder 1,5 Wochen 3 Spiele absolvieren können. Und deswegen ist das, glaube ich, enorm wichtig, dass du in der U21 Spieler hast, die auf möglichst hohem Niveau auch regelmäßig spielen. Da kannst du dann nicht einfach nochmal ausprobieren und irgendwie dir die Fitness über die Nationalmannschaftsspiele holen, weil dafür ist nicht genug Zeit.
Ja. Du hast sehr ausführlich über deine Jugendkarriere gesprochen. Ich habe da so ein bisschen rausgehört, du hattest gar keinen wirklichen Karriereplan, aber es hat am Ende funktioniert. Hast du denn jetzt, wo du Profi bist, einen Karriereplan, was noch kommen soll in den nächsten 10, 15 Jahren? Außer gesund bleiben?
Überhaupt nicht. Auch, also ich setze mir kein Ziel, ich will irgendwann mal Champions-League-Spieler sein oder ich will mein Leben lang in der Bundesliga spielen. Ich lasse es auf mich zukommen und habe da auch nicht den Step. Manche sagen sich, ja gut, ich bin jetzt 20, mit 23 möchte ich dann schon beim nächsten Club sein, der vielleicht um höhere Ränge in der Bundesliga spielt oder mit 25 muss ich den Step zu Dortmund oder Bayern geschafft haben. Absolut nicht.
Und mit 32 in die USA.
Genau.
Ja, doch, nee. Obwohl, doch, ein Ziel hast du. Dein Abwehr-Rating bei FIFA erhöhen.
Ja, genau, das Allerwichtigste, dass ich jedes Jahr bei FIFA ein bisschen besser werde. Alles andere ist mir scheißegal.
Genau, alles andere. Gruß an Jan-Moritz Lichte. Aber ist das diese Einstellung auch so ein Stück weit auch ein Schutz, also jetzt nicht vielleicht bewusst, aber ein Schutz für dich, sagen, ich mach mein Ding, ohne mich, Punkt 1, zu sehr unter Druck zu setzen oder mich zu sehr auf ein Ziel zu versteifen, sondern ich fühle mich gerade wohl, wie es ist. Und dieses Umfeld in Mainz ist gerade einfach das Beste. Und aktuell gibt es da auch nichts dran zu ändern oder keinen Grund, irgendwas zu ändern?
Ein Schutz, weiß ich nicht. Ich weiß von mir, dass ich werde immer probieren, das Optimalste rauszuholen. Und aber das Wichtigste ist mir, dass ich glücklich bin und ich werde nicht einfach so aus meinem Umfeld rausgehen oder nur weil ich woanders mehr Kohle bekomme oder sonst was. Da ist mir der Aspekt viel wichtiger, dass ich ja happy bin, dass ich mit meiner Familie immer noch gut klarkomme und die oft genug sehe. Das ist vielleicht bei mir ein Tick anders als bei anderen, denen andere Aspekte wichtiger sind. Und deswegen gibt es da keine genaue Planung oder kein genaues Ziel.
Sprechen wir nochmal über die aktuelle sportliche Situation der Mannschaft. Wir haben jetzt sehr viel über dich gesprochen. Wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Was ist seit dem Trainerwechsel aus deiner Beobachtung heraus innerhalb der Mannschaft passiert? Die Arbeit von Jan-Moritz Lichte, er hat ja immer gesagt, das dauert ein Weilchen, bis die Mannschaft das umsetzen kann, was ich von ihr fordere. In den letzten Spielen kann man sagen, das hat streckenweise schon gut geklappt. Der Erfolg ist langsam da. Welche Veränderungen hast du wahrgenommen?
Ja, ich glaube, Jan-Moritz ist ein Trainer, der sehr klar und ehrlich formuliert, was er erwartet. Und dadurch weiß die Mannschaft total, woran sie ist, sage ich mal. Und jetzt hat er es nach einem sicherlich schwierigen Start, aber er hatte die Mannschaft immer im Griff, auch wenn es am Anfang eine Klatsche bei Union gab. Es wusste trotzdem jeder, was der Trainer erwartet und was Sache ist. Und jetzt hat er es dadurch über einen kleinen Prozess es geschafft, uns wieder zu sortieren, sage ich mal, und wieder klarere Abläufe reinzubringen. Auch wenn es dann mal so ein Spiel ist wie gegen Hoffenheim, wo man vielleicht tief steht und auf einen guten Gegner trifft und selbst nicht mehr es schafft, so aktiv zu sein, dann weiß trotzdem jeder, was zu tun ist, wie der Ablauf ist. Ich sag mal, vor ein paar Wochen, vor 4 bis 6 Wochen wären wir dann trotzdem auseinandergefallen und zusammengebrochen und mit dem hohen Druck von Hoffenheim nicht klargekommen. Und da ist jetzt durch den Trainerwechsel, ich glaube, Jan Moritz hat da schon einen sehr großen Anteil, dass da wieder eine klare Linie und eine klare Ordnung reingekommen ist in unser Team.
Das heißt, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, da ist die Mannschaft doch nochmal ein Stück weit enger zusammengerückt.
Absolut, ja.
Jetzt stehen aber die Wochen der Wahrheit vor Weihnachten noch so ein bisschen an. Wochen sicher, der Wahrheit klingt sehr, sehr groß. Ja.
Aber er nickt und er hat sofort übernommen. Ja.
Nehme ich an.
Nimmst du an die Wochen der Wahrheit, Bielefeld, ja. Hertha, Köln, Bremen?
Die Challenge.
Ja. Weil uns diese 5 Punkte aus 3 Spielen oder so, das bringt uns ja alles nichts, wenn jetzt nicht der Weg weitergeht. Wenn nicht in den nächsten unfassbar wichtigen Spielen, wenn da nicht auch gepunktet wird. Und deswegen ist es ja schön und gut, sage ich mal, dass es jetzt die letzten Spiele ganz ordentlich gelaufen ist. Aber ja, es muss weitergehen und es muss weiter eine positive Entwicklung von unserem Team zu sehen sein, weil ja 5 Punkte immer noch nicht viel sind. Das müssen wir auch wissen.
Aber keine Mannschaft dieser Welt schlägt Arminia Bielefeld. So ein ja, wunderbarer Spruch aus den 80er Jahren, als du noch gar nicht geboren warst.
Den kenne ich nicht mal, den Spruch.
Den haben aber die Fans früher auf der Alm gesungen. Das war ein Fangesang in Bielefeld, da erinnere ich mich noch dran. Aber gut, ihr macht das dann am Samstag.
Das will ich hoffen, auf jeden Fall.
Wir haben jetzt über deine NLZ-Karriere natürlich intensiv gesprochen, aber auch nochmal so ein bisschen gerne rauskitzeln. Wie siehst du auch deine Rolle in der Mannschaft als 20-Jähriger, als einer der Jungen mit Leo Barrero beispielsweise, mit Paul Nebel, die sind ja noch sogar ein Ticken jünger, die Jungs, die dann jetzt nachgerückt sind. Also du bist jetzt aber auch schon fast 2 Jahre dabei oder gut 2 Jahre. Wie bist du in da so eine Rolle gewachsen? Bist du auch einer, der auch mal das Wort ergreift?
Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass ganz wichtig ist, seine Rolle da zu kennen und richtig wahrzunehmen in diesem Team. Weil mit 20 Jahren bist du einfach nicht dazu berechtigt, sage ich mal, mit gefühlten 3 Bundesligaspielen das Wort wirklich zu ergreifen und auch den Leuten, ja, die Leute anzuschreien in der Halbzeitpause oder so Dinge, die das ist einfach.
Ja, ich stell mir das so gerade grandios vor. Du schnappst dir einfach GP Mateta und schüttelst den halt einmal in der Pause richtig durch, dass er jetzt diese scheiß Bude machen soll, ja?
Das steht mir nicht zu und das ist nicht mein Job, aber ich glaube trotzdem, dass unsere Rolle enorm wichtig ist, weil wir eben wissen, was für Werte Mainz 05 hat, was wir da reinbringen müssen. Und dass es aber auch unsere Aufgabe ist, Dinge anzusprechen, wenn mal was nicht läuft, dann vielleicht nicht vor der Mannschaft und ins Gesicht geschrien, sondern auf unsere Art und Weise, dass wir das besprechen und versuchen, über den Kapitän in die Mannschaft reinzutragen oder über Leute aus dem Mannschaftsrat.
Das heißt, ihr jungen NLZler, die es in den Profikader geschafft haben, haben auch innerhalb des Profikaders eine Vorbildfunktion.
Das sehe ich so, ja. Also ich glaube, dass sich trotzdem Jungs, die neu kommen, zum Beispiel auch Dimitri Lavalier zum Beispiel, der es jetzt vielleicht nicht einfach hat, dass es auch trotzdem Jungs sind, die sich an uns orientieren können und wo wir dann als Vorbild dienen müssen, wie man hier arbeitet bei Mainz 05 und was für Tugenden man hier reinwirft, auch wenn man vielleicht nicht so viel spielt und nicht so viel in der ersten Elf ist, wie es andere sind, die einfach weiter sind. Und deswegen glaube ich, dass wir trotzdem wirklich eine wichtige Rolle haben in diesem Team, die wir aber auch wahrnehmen müssen. Weil sonst geht das Ganze so ein bisschen verloren und fällt hinten runter, sag ich mal.
Ist es die Wertevermittler in der Mannschaft? Entschuldigung.
Ja, so kann man das vielleicht, könnte man es schön in eine Überschrift schreiben. die Wertevermittler bei Mainz 05 sind die Jungs aus dem NLZ. Es gibt ja auch noch mehr, die schon länger da sind, die auch wissen, wie es läuft, sag ich mal. Aber wir können da schon auch unseren Teil dazu beitragen.
Nur der FSV, der SWR Sport Podcast. Hochinteressante Minuten mit Johnny Burkhardt, dem Nachwuchsmann, der aber schon echt eine gefestigte Meinung hat und viele kluge Sachen gesagt hat. Danke, dass du mitgemacht hast, Johnny, und alles Gute.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Euch auch alles Gute, macht's gut.
Ciao, Johnny. Super. Ciao.
Nur der FSV. Der SWR Sport Podcast.